SWR 2 Tandem.
Seit den 50er Jahren sind die sexuellen Freiheiten und Möglichkeiten immer größer geworden. Dennoch gibt es geschätzt mehr als 1 Million Deutsche im Alter zwischen 20 und 45 Jahren, die noch niemals eine Beziehung oder Sex hatten. Über diese Absolute Beginners, wie sie sich selber nennen, hat die Journalistin Maya Rödenbeck ein Buch geschrieben mit dem Titel »Und wer küsst mich?« Dafür hat sie viele Betroffene interviewt und kennengelernt, darunter auch Markus und seine Therapeutin Monika Büchner. Für SWR 2 Tandem hat sie sich erneut zu einem Gespräch mit den beiden getroffen.
Markus, erstmal vielen Dank, dass Sie bereit sind, so offen von einem Kapitel in Ihrem Leben zu erzählen, das Sie lange geheim gehalten haben, dass Sie nämlich bis zum Alter von 36 Jahren keine Beziehung hatten. Wie sah Ihr Leben denn bis dahin aus?
Das sah eigentlich ganz normal aus. Ich habe Abitur gemacht, Zivildienst, Ausbildung und Studium. Gebe zu, habe noch bis 27 bei meinen Eltern gewohnt, aber bin dann auch ausgezogen. Aber eine Frau hat eigentlich immer gefehlt.
Und wann haben Sie gemerkt, dass Sie anders sind als andere?
Das kam immer so zwischendurch. Also es war einfach so, dass Frauen im Grunde an mir vorbeigegangen sind. Ja. Zwar gab es auch mal eine Knutscherei, dass man mal auf einer Silvesterparty jemanden kennengelernt hat, aber wirklich ergeben hat sich eigentlich nichts. Und im Alter von 26 hat es einen dann schon berührt.
Und wie sah zum Beispiel so eine beispielhafte Situation aus, wo es dann irgendwie nicht weiterging und Sie sich gewünscht hätten, es geht weiter?
Also es gab schon eine Studentin während des Studiums, die mir, sag ich mal, Avancen gemacht hatte. Aber das war mir dann auch ein bisschen zu plump gewesen. Also einen gewissen Anspruch hatte ich dann wohl schon, einen wohl etwas zu hohen Anspruch. Und ich habe mich dann irgendwie nicht getraut, das weiterzuführen. Da kommt dann schon das Thema Bindungsangst irgendwo ins Spiel.
Was hat die denn gemacht, was so plump rüberkam?
Ja, wir waren einmal bei so einem Theaterabend und dann hat sie den Kopf an meine Schulter gelegt und da habe ich dann irgendwie gedacht, also das ist mir dann doch etwas zu direkt.
Haben Sie dann viel ausprobiert mit Online-Dating oder sonst irgendwas oder haben Sie es einfach so laufen lassen und gehofft, dass es irgendwann zu was kommt?
Also Online-Dating gab es ja damals noch nicht, vor 10 Jahren, das war ja überhaupt noch nicht ausgereift und ich hatte eigentlich immer gehofft, wenn ich irgendwo in der Stadt bin oder sonst wo, dass eine Frau mich anspricht oder dass sich sonst irgendwie per Zufall irgendwas ergibt, was dann aber nicht eingetreten ist.
Und würden Sie sich denn so als zurückhaltend bezeichnen, dass Sie da so durch die Stadt gehen und auf den Boden gucken, sage ich mal, oder sind Sie eigentlich ein offener Mensch und hätten auch erwartet, dass was zurückkommt?
Ich bin schon ein offener Mensch, aber es ist immer, ich habe Kontakte gesucht, wenn ich weiß, mir kann nichts passieren. Also man kann keinen Korb kriegen oder man blamiert sich nicht. Wenn ich jetzt mit Männern unterwegs bin oder auf dem Sportplatz bin, dann komme ich mit vielen schnell ins Gespräch. Nur bei Frauen habe ich immer gedacht, es könnte ja irgendwie etwas Peinliches passieren.
Und wie ist das mit mangelndem Selbstwertgefühl? Spielt das auch eine Rolle?
Also ich sage mal, in der Jugend bin ich immer so ein bisschen meinen eigenen Weg gegangen und dann gehört man bei Gruppen natürlich nicht dazu. Wenn man ein bisschen in die Außenseiterposition kommt, verliert man halt auch Selbstwertgefühl ein bisschen.
Und gab es dann irgendwelche doofen Bemerkungen, weil das mit den Frauen nicht klappt?
Einmal hat ein Mitspieler im Fußball gesagt, was ist mit dir, klappt's eigentlich nicht oder was? Und das fand ich dann schon ziemlich direkt. Denn ich muss sagen, wenn ich mich in meinem Fußballverein umgucke, da fallen mir spontan 3, 4 andere ein, denen es sicherlich genauso geht.
Aber die sich nicht trauen, darüber zu reden. Was ist dann schlimmer, dass man keinen Sex hat oder dass man keine Partnerschaft hat?
Irgendwie beides. Also keine Partnerin zu haben, kann man natürlich auch genießen. Also die Vorzüge des Single-Lebens habe ich immer genossen. Und die Sache kein Sex wurde natürlich mit der Zeit immer problematischer, weil es halt in der Gesellschaft einfach so hochgepusht wird. Es gibt natürlich asexuelle Menschen, die brauchen das definitiv nicht. Aber ich denke, das Anliegen, eine Partnerin zu finden, das haben ja relativ viele Leute. Also so locker habe ich es dann auch nicht gesehen.
Markus, das geht Ihnen ja nicht nur alleine so. Die Bezeichnung Absolute Beginners oder auch kurz ABs für Erwachsene, die unfreiwillig ohne Sex- und Beziehungserfahrung geblieben sind, die hat sich Ende der 90er Jahre der Gründer des ersten Internetforums ausgedacht. Manche Abbés sagen mir, das ist jetzt gut, dass es da einen modernen Begriff gibt und man nicht mehr von der alten Jungfer und von dem Hagestolz sprechen muss. Und anderen nervt es, dieses Etikett aufgedrückt zu bekommen. Ihr seid jetzt absolut Beginners. Wie empfinden Sie das?
Ich finde, der Begriff ist schon wichtig, dass man in der Gesellschaft mehr darüber reden kann.
Frau Büchner, Sie sind Diplompädagogin und arbeiten in Frankfurt am Main als Sexualtherapeutin und immer wieder das auch mit Absolute Beginners. Wie sind Sie denn überhaupt dazu gekommen?
Ja, ich habe Erziehungswissenschaften studiert und Kunstpädagogik und dann habe ich einen Tantra-Kurs gemacht und ich habe gemerkt, dass es nicht selbstverständlich ist, alles über seinen eigenen Körper zu wissen oder über den anderen Körper zu wissen und dass man dabei ganz, ganz viel lernen kann. Deswegen habe ich auch eine Tantra-Massage-Ausbildung gemacht und habe dann danach noch ein sexologisches Studium absolviert und habe eine Ausbildung gemacht zum Certified Sexological Bodyworker. Und in meiner Arbeit, die ich jetzt mache als Sexualberaterin und Erotikcoach, verbinde ich beides, indem bei mir gesprochen wird und meistens auch mit Körperarbeit gearbeitet wird.
Und dass da auch Absolute Beginners kommen würden, also Menschen ganz ohne Erfahrung, hatten Sie das vorhergesehen oder war das dann überraschend?
Dass dann auch Leute kommen, die dann Anfang 50 sind und von außen einen vollkommen normalen Eindruck machen und dann sagen, sie fangen an mit Sexualität oder vielleicht auch mit Sexualität mit sich selbst. Das war am Anfang schon ein bisschen überraschend. Bei meiner Arbeit geht es ja wirklich darum, dass man Sex lernen muss, so wie alles andere auch. Es scheint ja ganz selbstverständlich zu sein, wenn ich ein Instrument lernen will, wenn ich Flöte spielen lernen will und Weihnachten ein Lied vorspielen will, dass ich das lernen muss bei jemandem, der das kann und dass ich da üben muss. Und bei der Sexualität ist es ganz genauso. Und diese Absolute Beginners, ja, die beginnen halt.
Können Sie denn sagen, es gibt jetzt die typische erwachsene Jungfrau? Also ich denke dann gleich an das Märchen vom König Drosselbart und die Prinzessin, die an jedem was auszusetzen hat. Oder bei den Männern an das Muttersöhnchen, das halt zu Hause hockt und sich für nichts interessiert. Kann man sagen, dass es diese klassischen Typen gibt oder nicht?
Nee, also stimmt nicht, weil die Leute sind ganz unterschiedlich. Es mag zwar mal jemanden geben, der mit 35 noch zu Hause wohnt, aber da ist auch jemand dabei, der Mitte 20 ist und schon lange ausgezogen ist. Ein Klient von mir, das ist ein beruflich sehr erfolgreicher Mensch, der achtet sehr auf seinen Körper, ist sehr sportlich, nach außen vollkommen unauffällig, hat einen großen Freundeskreis, ist kommunikativ und hat aber halt dann doch niemals eine Partnerin.
Okay, also man kann es ihnen von außen nicht ansehen. Ich habe Absolute Beginners getroffen, die haben gesagt, na gut, aber wir sind schon immer eher die Unmodischen oder die bei der Party nicht so schnell an der Bar stehen und mit anderen ins Gespräch kommen. Markus, würden Sie sagen, dass man es von außen erkennen kann?
Ich habe immer so das Gefühl, man hat eine gewisse Aura an sich, die einfach nicht so anziehend wirkt. Frauen betrachten dann immer als guten Kumpel und wollen mir nicht was machen, aber so diesen letzten Schritt, dass man sagt, ich will jetzt mehr von dir, da muss einfach irgendwo eine Sperre in der Aura sein. Ich hatte immer irgendwie gedacht, ich kann nichts mehr daran ändern. Ich wusste auch nicht, warum ist man so geschaffen, aber als ich dann vorgenanntes Buch gelesen habe, war mir klar, dass man etwas ändern kann.
Es gibt zwar keine offizielle Studie zur unfreiwilligen Unerfahrenheit unter Erwachsenen, aber man kann doch diverse Studien auswerten und dann kommen Insider auf eine geschätzte Dunkelziffer von 1 bis 2 Millionen Betroffenen. Fühlen Sie sich denn als Teil einer Gruppe, Markus?
Wenn ich die Zahl lese, fühle ich mich schon als Teil einer Gruppe. Das heißt ja, man nimmt, sag ich mal, das Dortmunder Fußballstadion komplett gefüllt und nimmt es mal 18. Ich hatte vorher immer das Gefühl, dass ich irgendwie komisch bin, ja. Aber wenn man jetzt diese Zahl liest, dann weiß man, man ist nicht krank oder pervers oder sonst irgendwas, sondern hat einfach nur eine Schwäche.
Gehören zu diesen 1,5 Millionen auch Frauen?
Zu mir kommen ein Viertel bis ein Drittel Frauen. Die überwiegende Zahl sind Männer. Die Probleme für Frauen und für Männer sind schon anders. Bei den Frauen, die kommen, ist es oft so, dass sie doch sehr lange erwartet haben, dass halt irgendwann mal so der richtige Prinz kommt, der dann die Frauen so behutsam, ganz behutsam an der Hand nimmt und denen dann die Möglichkeiten von Sexualität und Partnerschaft eröffnet. Bei Männern, die kommen, ja, die müssen dann lernen, Prinzen zu sein.
Markus, wie war das? Haben Sie geglaubt, dass es auch Frauen mit dem Problem gibt?
Das habe ich nicht wirklich glauben können. Mir kam ja die Welt auch immer so vor, als kämen auf 100 Männer in der Welt vielleicht 5 Frauen. Und um die 5 Frauen muss der Mann sich dann schlagen.
Und würde Ihnen das jetzt helfen, Kontakt zur AB-Szene zu suchen? Es gibt ja eine große Szene im Internet, die sich treffen in Foren, die sich besprechen, die sich auch zu Silvester treffen oder zu Städtereisen.
Ich denke, es ist richtig, sich anfangs auszutauschen mit anderen. Aber es ist für mich eigentlich nur ein Akt der Defensive. Ich habe es mal ausgedrückt wie im Fußball. Das ist wie wenn man in der Viererkette hinten steht und sich nur den Ball zuschiebt.
Und warum ist das jetzt überhaupt so ein Problem? Weil letztendlich sieht man es Ihnen ja nicht an. Sie sitzen nicht im Rollstuhl und haben kein äußerliches Gebrechen. Warum ist das für einen innen drin dann so ein Problem?
Ja, irgendwie hat man schon Angst, dass man es einem ansieht. Und man denkt dann einfach, man ist weniger wert. Immer allein sein ist dann auf die Dauer auch ermüdend.
Und was empfindet man dann, wenn man jetzt Liebespärchen sieht? Ist das Wut, Trauer oder ist es wirklich auch Hass? Ich habe Männer kennengelernt, die wirklich dann auch so wütend waren, dass sie sich dann entweder auspowern oder selbst wehtun mussten. Geht das so weit?
Also ich denke mir dann immer, müsst ihr jetzt hier rumknutschen oder sowas? Aber ich habe jetzt da keinen Hass oder Wut. Aber ich finde trotzdem, dass Heterosexualität in der Gesellschaft auch viel zu sehr nach oben gespielt wird.
Ja, das ist eine gute Überleitung zu den gesellschaftlichen Ursachen, über die wir ja noch gar nicht gesprochen haben. Ich habe für mein Buch 25 Absolute Beginners interviewt und bin auf die verschiedensten Hintergründe da gestoßen. Die einen haben mir erzählt, sie sind eigentlich als Kinder immer nur vom gleichen Geschlecht umgeben gewesen in der Clique und hatten dann einen Beruf, der als typisch weiblich oder männlich gilt und hatten einfach gar nicht die Gelegenheit, auf das andere Geschlecht zuzugehen. Oder andere, die haben dann erzählt, sie hatten in ihrer Jugend mit anderen Dingen zu tun, mit einer Krankheit, mit der Scheidung der Eltern, mit der Entdeckung ihrer Homosexualität oder dann später im Leben mit ihrer Karriere. Und dann, als sie das Zeit hatten, sich für Liebe und Sex zu interessieren, da hatten sie dann den Anschluss verpasst. Das sind so die Gründe, die mir immer erzählt werden. Markus, wo sehen Sie da bei sich die Ursachen?
Im Elternhaus wurde nie über Sexualität gesprochen. Dann ist man in der Jugend oder bin ich in der Jugend ein bisschen in Außenseiterrollen geraten. Die Mädchen in meinem Jahrgang, die wollten immer nur mit Älteren zu tun haben. Dann später Ausbildung, Beruf. Sicherlich hat man da auch mal Probleme zwischendurch gehabt. Dann hat man für Partnersuche überhaupt keinen Geist. Die Gründe sind völlig verschieden. Und ich denke, es sind auch immer nur Vermutungen, die man aufstellen kann. Und das macht das Problem gerade so groß. Wenn man jetzt einen Grund wüsste, warum ist etwas so, wie bei einer Krankheit zum Beispiel, kann man die behandeln. Aber hier sucht man immer nach dem Grund oder nach den Gründen, aber man ist sich ja nie sicher, woran es wirklich gelegen hat. Ist es jetzt der Erziehung geschuldet oder ist es wirklich angeboren oder irgendetwas anderes?
Frau Büchner, Markus hat jetzt versucht, so ein paar Gründe für sich zu identifizieren. Arbeiten Sie mit anderen Klienten noch andere Gründe raus?
Es ist eigentlich für meine Arbeit gar nicht so wichtig. Also bei einer Frau zum Beispiel, da war es wichtig, weil die hatte in ihrer Kindheit, in der frühen Kindheit, sexuellen Missbrauch erlebt. Also wenn ich spüre, da muss man nochmal so genauer hinschauen, dann gehen wir darauf ein. Aber im Grunde genommen ist mein Coaching ja immer so ein Vorwärtsgehen. Also von wegen, wie ist denn jetzt im Moment der Stand der Dinge und wie kann man jetzt im Moment das Beste daraus machen?
Ich höre aus der AB-Szene, dass man sich in Zeiten der Selbstdarstellung, wo es Facebook gibt und Deutschland sucht den Superstar und jeder seine 15 Minuten Ruhm will, dass man sich noch mehr als Außenseiter fühlt, wenn einem dieses Selbstdarstellungsgehen fehlt. Und man sagt jetzt eben nicht mehr, das ist mein Haus, das ist mein Golfplatz, das ist meine Yacht, sondern der Erfolg in der Liebe und beim Sex macht einen Menschen wertvoll. Dann gibt es natürlich auch noch die Idee, dass Perfektionismus und Bindungsangst weit verbreitet sind und dass das Gründe sein könnten. Frau Büchner, sehen Sie noch weitere gesellschaftliche Gründe, die das Problem für Absolute Beginners heute noch schwerer machen als früher?
Also ein weiterer Grund könnte sein Pornokonsum. Also das heißt, ich habe überhaupt gar nichts gegen Pornos oder Pornokonsum. Aber manche Männer, die zu mir kommen, die haben vielleicht 20 Jahre in ihrem Leben nur vom Porno gesessen und das heißt manchmal mehrmals am Tag. Dann kann das manchmal sein, dass man das Gefühl für die Realität verliert.
Markus, würden Sie das auch so unterschreiben oder sehen Sie noch andere gesellschaftliche Gründe?
Ich möchte mal jetzt auf den Profifußball zurückkommen, der ja einen hohen Stellenwert in der Gesellschaft einnimmt. Der Profi hat immer seine Frau oben auf der Tribüne sitzen. Alles ganz tolle Frauen, die super aussehen. Und jeder meint dann irgendwie, er müsste es genauso haben. Aber man sieht ja nicht, dass das alles verklärt ist.
Dann kommen wir jetzt zum Wendepunkt in Ihrem Leben. Markus, es ist ja so, Sie waren halt bis zum 36. Lebensjahr absolut Beginner und unerfahren, aber dann ist etwas passiert, mit dem Sie gar nicht gerechnet haben.
Ich hatte mich ein bisschen informiert in Literatur und so weiter, dass man ja gewisse erste Erfahrungen über Prostitution sammeln kann. War für mich immer ein Tabuthema gewesen, das in Anspruch zu nehmen. Aber ich habe das dann auch etwas lockerer gesehen. Und zu einer Therapeutin zu gehen, erschien mir dann auch als ein Baustein, um auf diesem Weg einfach Erfolg haben zu können.
Also für die meisten Leute, die in meine Praxis kommen, gab es schon eine Art Wendepunkt. Also ein Mann kam, der hat einen Herzinfarkt gehabt und hat gedacht, also wenn ich jetzt nicht irgendwie was tue, wenn ich jetzt mein Leben nicht verändere, dann sterbe ich, ohne dass ich Erfahrung gemacht habe. Ich will nicht mehr alleine am Wochenende sein und nicht mehr jeden Morgen alleine aufwachen. Und ich will auch mal mit jemandem in Urlaub fahren können. Und wenn Leute eingeladen werden auf irgendeine Feier, da will ich nicht immer da alleine hintippeln und so. Also ich wünsche mir eigentlich einen Partner oder eine Partnerin.
Jetzt interessiert uns natürlich, wie Sie das dann machen. Jetzt kommt jemand wie der Markus zu Ihnen in die Praxis. Wie bereiten Sie das jetzt langsam vor, dass man an dem Problem arbeitet?
Dann sprechen wir erstmal, also so ganz behutsam über das Leben, wie es jetzt ist und welche Ziele denn erreicht werden wollen. Und manchmal ist das Ziel, also ich möchte jemanden finden, also nicht gleich einen Partner finden, sondern jemanden finden, mit dem ich erstmal einen Kaffee trinken kann. Also dann kläre ich erstmal ab, was für diese Person, sagen wir mal, es ist jetzt ein Mann, in Frage kommt. Ja, könnte denn vielleicht so Internet-Dating was sein? Und wenn jemand sagt, ja, das könnte was für mich sein, dann überlegen wir, wie könnten wir das denn machen? Aber wenn jemand sagt, nee, also Internet, das ist gar nichts für mich, dann gucken wir, wo gibt's denn Frauen? Sind die in der Wandergruppe? Sind die vielleicht beim Tanzen? Es müssen natürlich dann immer Sachen sein, die auch Spaß machen und wo man dann einfach hingeht und Ausschau hält. Und wie man dann jemanden ansprechen kann oder wie man dann vielleicht sogar auch mal ein bisschen flirten kann, das üben wir dann hier ganz konkret.
Und gibt es dann Hausaufgaben? Zum Beispiel bis zu unserem nächsten Termin gehst du dreimal in Cafés und sprichst jemanden an und erzählst mir dann deine Erfahrungen?
Genau, und da werden dann diese Hausaufgaben gemacht und dann sprechen wir, hat es geklappt oder hat es nicht geklappt? Und wenn es nicht geklappt hat, dann ist es auch immer ganz wichtig, also den Klienten oder die Klientin bei der Stange zu halten, also ihr Vertrauen zu geben. Ja, das ist ganz normal, aber wir probieren es jetzt einfach nochmal anders. Also gibt es denn andere Wege oder bessere Wege, sodass man im Laufe der Zeit immer sicherer wird und nicht mehr so viel Angst hat vor Rückschlägen.
Ja, ich habe manchmal den Eindruck, dass Absolute Beginners gern oder denken, jetzt haben sie so lange darauf gewartet, dass es endlich klappt und jetzt soll es dann auch perfekt klappen. Und dass aber diese Einstellung, naja, die Liebe gibt's nie ohne den Preis auch mal eines gebrochenen Herzens oder jedenfalls auch mal eines Rückschlags, dass das gar nicht so wahrgenommen wird. Markus, erinnern Sie sich noch, wie die ersten Hausaufgaben waren?
Hausaufgaben waren jetzt eher körperlicher Natur, dass man zu Hause sich der Sexualität auch nochmal etwas bewusster werden sollte. Aber ich muss sagen, das hatte ich jetzt gar nicht so nötig. Am wichtigsten war mir eben, Sexualität zu suchen, eben durch Prostitution.
Hat jetzt die Frau Büchner das angeregt, das auszuprobieren mit Prostitution? Oder wussten Sie das vorher schon und brauchten nur Unterstützung, um diesen Weg zu gehen?
Die ersten sexuellen Kontakte mit Freudenmädchen hatte ich schon vor dem ersten Termin bei Frau Büchner. Und sie hat mich aber darin dann unterstützt, das weiter zu verfolgen. Ich denke mal, es ist jetzt kein Weltuntergang, wenn man das macht. Und ungewöhnliche Probleme erfordern auch ungewöhnliche Maßnahmen. Und letzten Endes hat es mich schon, muss ich sagen, sehr befreit.
Hätten Sie es sonst gemacht, wenn Sie kein Absolute Beginner gewesen wären? Wären Sie dann auch zum Freudenmädchen gegangen?
Das hat sich für mich auch eigentlich verboten immer, weil man das eben als unsittlich ansieht. Früher war es sogar strafbar. Also wenn ich jetzt einen normalen Liebeslebenslauf gehabt hätte, hätte ich das auch nicht gemacht.
Frau Büchner, Sie machen dann mit Körperarbeit weiter, hatten Sie vorhin schon mal so angedeutet. Was muss man sich dann darunter vorstellen?
Erst einmal kläre ich natürlich ab, ob für einen Klienten das okay ist. Wenn jemand keine Körperarbeit möchte, dann bleiben wir beim Coaching. Der Körper sollte natürlich schon dazukommen irgendwann mal, weil wenn das Ziel ist, einen Partner zu haben oder eine Partnerin und das Ziel ist, Sex zu haben, dann geht es ja mit dem eigenen Körper los. Und ich im Coaching gehe so vor, ich habe so eine Massagebank bei mir in der Praxis und dass diese Klientin dann ganz begleitet bei mir auf der Massagebank da drauf liegt und ich habe dann meine Hände auf ihrem Körper. Und da geht es erstmal darum, wie fühlt sich das denn an? Und manchmal gibt es ganz, ganz große Ängste, was denn passieren könnte, wenn eine andere Person den Körper berühren könnte. Und das kann man dann dabei ganz konkret spüren. Gibt es denn da so eine Angst? Und wie kann man sie die vielleicht auflösen? Und wenn es okay ist, dann tun vielleicht meine Hände wandern von der Schulter bis zu den Zehen. Und wenn das gut ist und sich gut anfühlt, dann könnten wir da auch weitergehen. Dass ich den unbegleiteten Körper berühre, dass dieses Berühren und Körper und Nacktsein immer natürlicher wird.
Und Sie berühren durchaus auch an intimen Stellen dann?
Ja, genau. Also natürlich nur, wenn die Klientin oder wenn ein Klient das möchte. Also ich habe dann aus dieser Tantra-Praxis ganz, ganz viele unterschiedliche Berührungen und Streichungen. Und es ist eine wunderbare Sache. Man hat die Gelegenheit, unter meinen Händen sich selber kennenzulernen.
Und wo ist jetzt die Grenze Ihrer Arbeit?
Also diese Körperarbeit kann schon sehr nah sein. Aber es gibt keinen gegenseitigen Sex.
Und wenn sich jetzt jemand in Sie verliebt?
Also wenn es zu Missverständnissen kommen sollte, dann wird einfach darüber geredet.
Es gibt ja in den Niederlanden auch sogenannte Surrogatpartnerinnen, die übernehmen das dann in die Kunst der Liebe einzuführen, aber komplett, also das volle Programm sozusagen. Was halten Sie davon?
Also ich finde das Konzept von Surrogatpartnern ganz wunderbar. Ich kenne nur zwei Männer. Zwei Surrogatpartner und Klientinnen von mir haben damit ganz wunderbare Erfahrungen gemacht.
Markus, haben Sie denn auch Körperarbeit gemacht? War das für Sie auch wichtig?
Wir haben Körperarbeit gemacht, das war aber für mich, sage ich mal, mehr eine Sache der Massage. Also ich mache Sport, ich gehe in die Sauna, ich schwimme und ich denke, dann hat man ohnehin ein ganz gutes Verhältnis zum Körper.
Und stattdessen haben Sie dann besprochen, was Sie bei der Prostituierten erlebt haben?
Natürlich hatte man Probleme, wenn man das erste Mal oder die ersten Male Sex hat. Ich sage jetzt mal, was den Orgasmus angeht zum Beispiel, darüber haben wir gesprochen. Aber um es vorwegzunehmen, als ich dann mit einer Prostituierten eine Beziehung angefangen habe, war eigentlich das immer das vorherrschende Thema. Sie stammt aus Bulgarien und als sie dann das erste Mal wieder nach Hause fliegen wollte, hat sie dann angefangen, ja, fährst du mich zum Flughafen? Und ich will dich auch so nochmal sehen. Und als sie dann wieder zurückkam, sind wir abends einfach mal zusammen was trinken gegangen. Und sie wollte halt mehr von mir. Und ich habe gedacht, bevor ich jetzt wieder 100-mal etwas versuche und wieder 100-mal an die Wand fahre, nehme ich die Situation jetzt so an und lasse es einfach mal auf mich zukommen.
Und wie war jetzt der Sex?
Also ich hatte mir erst vorgestellt, es wird ein Riesending und dann schwebt man auf Wolke 7, wie man ja so schön sagt. Aber das war es einfach nicht. Das ging relativ schnell und hinterher sieht die Welt auch wieder ganz normal aus.
Und dann, wie konnten Sie jetzt die Beziehung mit der Frau dann erleben, ausleben?
Es war schwierig, die auszuleben, denn diese Beziehung dann anderen anzuvertrauen, hat sich einfach verboten, ja. Insofern konnten wir uns immer nur an neutralen Orten treffen oder wenn sie bei sich mal sturmfreie Bude hatte. Man musste immer irgendwelche Ausreden hier und da finden. Ich bin hier, ich bin da, ich mache das und das und war dann mental schon relativ belastend.
Okay, dann ist es aber zu Ende gegangen.
Sie hat einfach einen Mann in ihrem Job neu kennengelernt und dann haben wir uns einfach getrennt. Aber grundsätzlich muss ich sagen, hat es auch charakterlich nicht unbedingt gepasst.
Nach dem, was Sie uns über Ihr Elternhaus erzählt haben, war das eben nicht jetzt die ideale Lösung, eine Prostituierte als Partnerin zu haben. Aber der Knoten hat sich irgendwie gelöst. Und das ist ganz seltsam, dass ich das nämlich in vielen Interviews mit Absolute Beginners so gehört habe, dass es eigentlich erst klappt, wenn man die Traumvorstellung vom perfekten Partner sozusagen aufgegeben hat. Ist das für Sie auch so, dass man sagen kann, Sie haben die Perfektion losgelassen und dann hat es geklappt?
Ja, das kann man so sagen. Also wenn man immer nur nach Mrs. oder Mr. Perfect sucht, dann wird es nicht funktionieren. Viele Absolut-Beginner sagen ja zum Beispiel, dass wenn man das erste Mal neben einer Frau liegt, kann man nicht mehr schlafen und so weiter. Diese Erfahrung gibt es natürlich. Und ich muss jetzt eben sagen, in unserem ersten Urlaub, der war schon der anstrengendste, den ich hatte.
Glauben Sie, Sie können jetzt die Signale der Frauen besser deuten?
Das muss ich weiterhin erst nochmal lernen. Aber man hat einfach den gewissen Druck weg. Es gibt andere, die sind jetzt schon seit 15 Jahren verheiratet und sind aber irgendwie die schlimmsten Spieße, während ich mein ganzes Leben noch vor mir habe und absolut ungebunden bin. Natürlich wünscht man sich irgendwann die Partnerin, die man dann noch heiratet und mal eine Familie haben kann. Ich lasse einfach alles auf mich zukommen. Gerade wenn man jetzt viele Sachen liest, in welchem Alter manche anderen noch neue Partnerschaften schließen, gibt ja über 70-Jährige, dann kann man dem Ganzen relativ locker entgegensehen. Ich hatte immer Angst vorm Älterwerden, dass man, sag ich mal, die Jugend verpasst und dann ab 40 zum alten Eisen gehört, aber das ist heute einfach nicht mehr der Fall.
Und wer küsst mich? Wenn Menschen über 30 noch nie Sex hatten. Mit Markus und seiner Therapeutin Monika Büchner sprach Maja Rödenbeck.